Auf los geht's los. Ja.
Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? Deinen Sohn will er zum Wandel tragen, so auch von ihm gegeben hat, befohlen war. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Lass mich an dich glauben, wie Daniel es tat. Was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? Sie warfen ihn den Leben hin, er betete zum Gott und er beschütze ihn. Lass mich an dich glauben, wie Daniel es tat. Lass mich an dich glauben, wie Simeon es tat. Was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? Geduldig blieb er Jahr um Jahr, Christus Werk ist jährlich mir verheißen war. Lass mich an dich glauben, wie Simeon es tat. Lass mich an dich glauben, wie Stephanus es tat. Was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? Sie steinigten zu Tode ihn, er betete für sie und Gott erhörte ihn. Lass mich an dich glauben, wie Stephanus es tat. Lass mich an dich glauben, wie einst der Peter schwamm. Ihr erwollten Zeugen, umgibt mich immer warm. Wenn Satan kommt und Angst mir wird, dann lass mich nicht allein, sei mir der gute Herr, dass ich treu bestehe, wie einst der Peter schaut.
Lieber Herr, danke herzlich, dass du an den Vätern dich als der Treue erwiesen hast und ihr Glaube nicht zu Schanden geworden ist. Und auch heute gilt, keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Sollt ich sein der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich. Du getreuer Herr, eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Danke, dass du auch jetzt gegenwärtig sein willst. Lass uns hören, wie ein Jünger hört. Wir danken dir dafür. Amen. Eine mutige Glaubenstat ist heute das Thema in unserer Stunde. Im Mittelpunkt steht das Leben Davids. Und wir lesen heute aus 1. Samuel 17 von Vers 1 ab. Man muss eigentlich das ganze Kapitel lesen, damit man alles recht aufnehmen kann. Die Philister sammelten ihre Heere zum Streit und kamen zusammen zu Socho in Juda und lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes-Demim. Aber Saul und die Männer Israels kamen zusammen und lagerten sich im Eichgrunde und rüsteten sich zum Streit gegen die Philister. Und die Philister standen auf einem Berg jenseits, die Israeliten auf einem Berg diesseits, dass ein Tal zwischen ihnen war. Da trat hervor aus den Lagern der Philister ein Riese mit Namen Goliath von Gad, 6 Ellen und eine Handbreit hoch, ein Riesenmann. Und er hatte einen ehernen Helm, auf seinem Haupt und einen schuppigen Panzer an. Und das Gewicht seines Panzers war 5000 Lot Erz. Und hatte eherne Beinharnische an seinen Schenkeln und einen ehernen Schild auf seinen Schultern. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum. Und das Eisen seines Spießes hatte 600 Lot Eisen. Und sein Schildträger ging vor ihm her. Und er stand und rief zu dem Heer Israels und sprach zu ihnen: Was seid ihr ausgezogen, euch zu rüsten in einen Streit? Bin ich nicht ein Philister? Und ihr Sauls Knechte, erwählet einen unter euch, der zu mir herabkomme. Vermag er wider mich zu streiten und schlägt mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber wider ihn und schlage ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein, dass ihr uns dienet. Und der Philister sprach: Ich habe heutigen Tages dem Herrn Israel, dem Heere Israels, Hohn gesprochen. Gebt mir einen und lasst uns miteinander streiten. Da Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich. David aber war jenes ephraimitischen Mannes Sohn von Bethlehem Juda. Der hieß Isai. Er hatte 8 Söhne und war ein alter Mann zu Sauls Zeiten und war betagt unter den Männern. Und die 3 ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Streit gezogen und hießen mit Namen Eliab, der Erstgeborene, Abinadab, der Andere und Samma, der Dritte. David aber war der Jüngste. Da aber die 3 Ältesten mit Saul in den Krieg zogen, ging David ab. Ging David ab und zu von Saul, dass er die Schafe seines Vaters hütete zu Bethlehem. Aber der Philister trat herzu, früh morgens und abends, und stellte sich dar 40 Tage lang. Isai aber sprach zu seinem Sohn David: Nimm für deine Brüder dieses Eva geröstete Körner und diese 10 Brote und lauf ins Heer zu deinen Brüdern. Und diese 10 frische Käse und bringe sie dem Hauptmann und besuche deine Brüder, ob es ihnen wohl gehe, und nimm, was sie dir befehlen. Saul aber und sie und alle Männer Israels waren im Eichgrunde und stritten wieder die Philister. Da machte sich David des Morgens früh auf und ließ die Schafe dem Hüter und trug und ging hin, wie ihm Isai sein Vater geboten hatte, und kam zur Wagenburg. Und das Heer war ausgezogen und hatte sich gerüstet, und sie schrien im Streit. Denn Israel hatte sich gerüstet, so waren die Philister wieder ihr Heer und auch gerüstet. Da ließ David das Gefäß, das er trug, unter dem Hüter des Gerätes und lief zu dem Heer und ging hinein und grüßte seine Brüder. Und da er noch mit ihnen redete, siehe, da trat herauf der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gad, aus der Philister her, und redete wie vorher. Und David hörte es. Aber jedermann in Israel, wenn er den Mann sah, floh er vor ihm und fürchtete sich sehr. Und jedermann in Israel sprach: Habt ihr den Mann gesehen herauftreten? Denn er ist heraufgetreten, Israel Hohn zu sprechen, und wer ihn schlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und will seines Vaters Haus frei machen in Israel. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen: Was wird man dem tun, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel wendet? Denn wer ist der Philister, dieser Unbeschnittene, der das Heer des lebendigen Gottes höhnt? Da sagte ihm das Volk wie vorhin: So wird man tun dem, der ihn schlägt. Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn reden mit den Männern, und er grimmte mit Zorn wider David und sprach: Warum bist du herabgekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit, denn du bist herabgekommen, dass du den Streit sähest. David antwortete: Was habe ich denn nun getan? Ist mir's nicht befohlen? Und wandte sich von ihm gegen einen anderen und sprach, wie er vorhin gesagt hatte. Da antwortete ihm das Volk wie vorhin. Und da sie die Worte hörten, die David sagte, verkündigten sie es vor Saul. Und er ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul: Es entfalle keinem Menschen das Herz, um des Willen, dein Knecht soll hingehen und mit dem Philister streiten. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, wider diesen Philister, mit ihm zu streiten, denn du bist ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Und es kam ein Löwe und ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. Und ich lief ihm nach und schlug ihn, und er rettete es aus seinem Maul. Und da er sich über mich machte, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Also hat ein Knecht geschlagen beide, den Löwen und den Bären. So soll nun dieser Philister, der Unbeschnittene, sein gleich wie deren einer, denn er hat geschändet das Heer des lebendigen Gottes. Und David sprach: Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch retten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David: Gehe hin, der Herr sei mit dir. Und Saul zog David seine Kleider an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete sein Schwert über seine Kleider und fing an zu gehen, denn er hatte es nie versucht vorher. Da sprach David zu Saul: Ich kann nicht also gehen, denn ich bin's nicht gewohnt. Und legte es von sich und nahm seinen Stab in seine Hand, und er wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche. Und er hatte, die er hatte, und in den Sack, und nahm die Schleuder in seine Hand und machte sich zu dem Philister. Und der Philister ging auch einher und machte sich zu David und sein Schildträger vor ihm her. Da nun der Philister sah und schaute David an, verachtete er ihn. Denn er war ein Knabe, bräunlich und schön. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und fluchte dem David bei seinem Gott und sprach zu David: Komm her zu mir. Ich will dein Fleisch geben den Vögeln unter dem Himmel und den Tieren auf dem Felde. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, das du gehöhnt hast. Heutiges Tages wird dich der Herr in meine Hand überantworten, dass ich dich schlage und nehme dein Haupt von dir und gebe die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf Erden, dass alles Land inne werde, dass Israel einen Gott hat. und dass alle diese Gemeinde inne war, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft. Denn der Streit ist des Herrn, und er wird euch geben in unsere Hände. Dass sich nun der Philister aufmachte und daherging und nahte sich gegen David, eilte David und lief auf das Heer zu, dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. Also überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein und schlug ihn und tötete ihn. Und da David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und trat zu dem Philister und nahm sein eigenes Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und hieb ihm den Kopf damit ab. Da aber die Philister sahen, dass ihr Stärkster tot war, flohen sie. Und die Männer Israels und Judas machten sich auf und riefen und jagten den Philister nach, bis man kommt ins Tal und bis an die Tore Ekrons. Und die Philister fielen erschlagen auf dem Wege zu den Toren, bis gen Gad und gen Ekron. Und die Kinder Israel kehrten um von dem Nachjagen der Philister und beraubten ihr Lager. David aber nahm des Philisters Haupt und brachte es gen Jerusalem. Seine Waffen aber legte er in seine Hütte. Da aber Saul David sah ausgehen wieder den Philister, sprach er zu Abner, seinem Feldhauptmann: Wes Sohn ist der Knabe? Abner aber sprach: So wahr deine Seele lebt, König, ich weiß es nicht. Der König sprach: So frage danach, wes Sohn der Jüngling sei. Da nun David wiederkam von der Schlacht des Philisters, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul. Und er hatte des Philisters Haupt in seiner Hand. Und Saul sprach zu ihm: Wes Sohn bist du, Knabe? David sprach: Ich bin ein Sohn deines Knechtes Isai, des Bethlehemiten.
Wir dürfen die Familie
Husebenz
herzlich grüßen. Ja, wir freuen uns. Ist irgendwo noch ein Netzwerk? Nein, wir haben einfach zusammen.
Das ist ein Stuhl.
So, wir haben noch ein bisschen Aufträge, vielleicht darüber. Dankeschön. Wir haben gerade die Geschichte gelesen vom Riesen Goliath und vom David. Das ist Geld.
Wir haben diese Stunde überschrieben: Eine kühne Glaubenstat. Im Jahr 1876 machte der Missionar Nommensen eine Erkundungsreise in Sumatra nach dem geheimnisvollen Toba-See, den noch kein Weiser gesehen hatte. Die ganze Gegend stand unter dem Bann eines Zauberpriesters, der jeden weisen Mann mit dem Tode bedrohte, der in sein Gebiet kam. Deshalb war diese Reise für Nommensen ein Wagnis auf Leben und Tod. Eines Tages steht der Missionar am See und sieht die ganze Gegend in ungebrochenem Heidentum. Beim Anblick des Sees, da sah er Dorf an Dorf um den See und alle im tiefsten Heidentum gefangen. Und da schrieb dieser Missionar mit einem kühnen Glaubensblick: Wann wird diese große Zeit anbrechen, dass die Schar der Heiden ihre Knie beugen vor unserem Herrn Jesus? Im Geiste sehe ich schon überall Christengemeinden, Schulen, Kirchen und ganze Scharen Batak, groß und klein, sich hinwenden zu Christus und zum Gottesdienst. Sie werden sagen, ich fantasiere. Nein, mein Glaube schaut das alles. Zur Ehre Gottes wird's geschehen. Und heute hat sich dort alles erfüllt in diesem Land am Tobasee. Im Glauben hat er es gewagt. Das ist der Glaube, von dem wir in dieser Stunde reden wollen. Zweites Beispiel, Jakob Vetter. Ich habe ihn gestern erwähnt. Er ist der Gründer der Zeltmission. Der hatte ein Gesicht. In diesem Gesicht, da wurde ihm ein großes Zelt gezeigt. Und in dem Zelt Massen von Menschen, denen er das Evangelium sagen konnte. Jakob Vetter ist hingegangen und hat ein großes Zelt gekauft. Und Tausende sind durch dieses Zelt und durch ihn zum Glauben gekommen. Im Glauben hat er es gewagt. Und der Glaube war der Sieg. Da war der junge Stockmeier, später Pfarrer Stockmeier, ein ungläubiger junger Mann, der kam nach Menedorf in das Erholungsheim von Jungfer Trudel am Zürichsee. Er war im Unglauben. Und als er abreiste, da legte ihm die Jungfer Trudel die Hände auf und segnete ihn zum Dienst für den Heiland. Das war der Anstoß, dass dieser Stockmeier zum Glauben an Christus kam. Es war von dieser Frau ein Glaubenswagnis, dass sie einem solchen ungläubigen jungen Mann die Hände aufgelegt hat. Tat des Glaubens. Freunde, rechnen wir denn mit Gott und seiner Hilfe? Das Alte Testament ist voller Gleichnisse für die neutestamentlichen Wahrheiten. Es ist nicht nur ein Geschichtsbuch, wo die Geschichte drin kommt von David und Goliath, sondern diese Geschichte hat eine große prophetische Bedeutung für das Neue Testament. Und da müssen wir uns den Blick dafür öffnen lassen. Es zeigt uns den Plan Gottes, um Menschen zu erlösen von dem Riese Goliath, dem Satan. Es eröffnet uns den Blick für den Plan im Neuen Testament, für den Plan der Erlösung. Unsere Erlösung geht ja nicht nur zur Vergebung der Sünden, sondern auch, dass diese Erlösung den Satan überwunden hat und dem Tode die Macht genommen hat. So weit geht also diese Prophetie. Aber die Bildersprache ist uns gegeben, dass wir sie für unser Herz im Alltag auch anwenden, für uns persönlich. Eine solche Wahrheit von gewaltiger Bedeutung gibt es in unserem Abschnitt. Ich denke, diese Geschichte von David und Goliath ist uns von früher Jugend an bekannt. Obwohl ich sie immer wieder neu lese in ihren Einzelheiten. Vielleicht ist es uns heute auch so gegangen. Aber wichtig ist es, dass wir ihre geistliche Bedeutung begriffen haben. die drei Berichte, die ich gegeben habe am Anfang, von Nommensen und Jakob Vetter und Stockmeier, die wollen uns das erklären, wie dieser Kampf mit dem Goliath für uns ein Bild sein kann, für unseren Glaubenskampf. Der große Riese, von dem auch Martin Luther singt, groß Macht und viel ist, sein grausam Rüstung ist. Von dem wollen wir reden. Und zwar zuerst einmal von einem aussichtslosen Kampf. Das ist mein erster Hauptgedanke. Vom aussichtslosen Kampf. Zweitens. Ein Sieg nur durch den Glauben. Und der dritte Hauptgedanke, ein Bild unseres Glaubenskampfes. Der Glaube ist ein Rechnen mit Tatsachen, die noch nicht sichtbar sind. Ich wiederhole, das Glaube ist ein Wissen über Dinge, die noch nicht sichtbar sind. In ihrem Ende, in ihrem Erfolg. Also ein aussichtsloser Kampf ist das Erste. Kurz nach der Salbung Davids zum König durch Samuel fand ein Krieg statt mit den Philistern. Die Philister, ein heidnisches Volk, waren Israel von Anfang an im Weg. Versperrte überall, wo sie konnten, Israel den Weg. Von Anfang an feindlich gesinnt. Das verstehen wir gut. Von der heutigen Lage Israels. Israel ist von Anfang an von feindlichen Völkerschaften umgeben. Die gar nicht wissen, warum. Müssen sie hassen. Genau wie damals. Dieses kleine Völklein. Und Gott benutzt immer wieder dieses Volk der Philister als Route für Israel. Als Zuchtrute, wenn Israel seinem Gott nicht treu geblieben ist, abgefallen ist. Ich denke nur an die Zeit Simpsons, der dann durch seine Sünde auch durch die Philister umgebracht wurde. Heute, zur Zeit des Königs Sauls, waren die Philister wieder die Zuchtrute für Israel. Die Philister zogen ihre Streitmacht zusammen und standen kampfbereit auf einer Anhöhe. Auf der anderen Seite stand der König Saul mit seinen Mannen und dazwischen ein Tal, eine Mulde. Man verstand sich gut über diese Mulde hinweg, was der Einzelne dem anderen zurief. Das mag eine Schimpferei gewesen sein, hin und her, eine Herausforderung gewesen sein. Und nun stellt sich ein stolzer Feind auf der anderen Seite, der Mittelsmann der Philister, vor das Heer der Philister. Ein gewaltiger Riese. Wir finden seine Beschreibung, Vers 4 bis 6. Ein beeindruckendes Bild. Vers 4 bis 6. Sein Haupt, seine Schultern, seine Brust, seine Beine in Erz gekleidet, also unverwundbar, glitzernd in der Sonne. Dieser Goliath, der auf der anderen Talseite auf und ab marschierte, war eigentlich ein schrecklicher Anblick. 3 Meter groß. Sein Panzer 80 Kilo schwer. sein Spieß 11 Kilo schwer, also über 20 Pfund. Er fordert zum Zweikampf auf, mit Spott, mit Lästerungen gegen den lebendigen Gott und Gottes Volk. Und da verlangt er einen Mann, der Israel vertritt. Er will die Philister vertreten, im 9. Vers in unserem Abschnitt. So sehen wir den gewaltigen Riesen in all seinem Hochmut, seiner Anmaßung stolzieren, höhnen, spotten. Einen Tag. Stellen wir uns einmal diese Zermürbung vor. 40 Tage höhnt er den lebendigen Gott und sein Volk. Und das müssen die Männer Israels mit anhören. Nun, auf dem anderen Hügel gegenüber, wenn wir die andere Seite des Tales betrachten, dann sehen wir den aussichtslosen Kampf. Ein bedauernswertes Bild. Das Volk, das Gott gehört, in einer fürchterlichen Angst. Das Bundesvolk Gottes steht in Furcht, geknechtet. Vers 24 in unserem Kapitel. Und wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Ein Bundesvolk geknechtet, in Angst. Ich habe heute dem Gott Israel Hohn gesprochen. Ich bin jetzt versucht, das Bild Satans uns zu zeigen. Ist gar nicht schwer für uns. Und seine Macht zu sehen. Groß, Macht und viel ist sein grausam Rüstung ist. So ist das. Wisst ihr, dass der Satan ein Angstmacher ist? Habt ihr es noch nie gemerkt? Der Teufel ist der Angstmacher. Und die Gläubigen müssen das wissen, woher die Angst in ihrem Leben kommt. Israel hatte mit der Wahl des verworfenen Königs Gott verlassen. Und nun gingen ihnen alle Wege aus. Sind uns auch schon Wege ausgegangen? Alle Wege ausgegangen. Und dann sehen wir den Schritt für morgen nicht mehr. Herr, mir sind alle Wege ausgegangen. Das böse Gewissen, ihre Gottlosigkeit, ihre Angst ist in vielen Fällen Folgen von unvergebener Sünden. Martin Luther hat einmal gesagt, wer sich fürchtet und verzagt, der kann kein Christ, noch viel weniger ein Pfarrer sein. Wer sich fürchtet und verzagt, der kann kein Christ, noch viel weniger ein Pfarrer sein. Aber man kann sich fürchten, wenn man den Blick tut auf die andere Seite. Da entdecken wir Satan in seiner glänzenden Gestalt. Überall können wir einen Satan erkennen. Überall. In unserer Umgebung. Wir erkennen den Satan in der glänzenden Wissenschaft, die die Wahrheit der Heiligen Schrift leugnet. Wir werden Satan entdecken, gekleidet in das anziehende Gewand der Medien, wie man heute so schön sagt, des Fernsehens, der Filme, die den widerlichen Schmutz der Triebe erregen. Wir wollen aufschlagen, 2. Korinther 11, Vers 14. 2. Korinther 11, Vers 14.
Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich zum Engel des Lichtes.
So, er verstellt sich in einen Engel des Lichtes. Er kommt in dem schönen, glänzenden, flimmernden Gewand der Medien. Und da gibt es Gotteskinder, die nehmen dieses glitzernde Gewand des Satans sogar in ihr Wohnzimmer hinein. Er darf im Wohnzimmereck stehen, kriegt noch einen schönen Tisch dazu. Das machen Gotteskinder. Da kann man den Satan sehen. Wir entdecken Satan in der Freiheit der Geschlechter untereinander, in dem lockeren sittlichen Verhalten der jungen Menschen. Wir werden Satan entdecken, wie er das Volk Gottes täuscht, mit allerlei anziehenden Irrlehren. Ja, wir entdecken den Satan auf Schritt und Tritt, wenn wir Augen dafür haben. Von dem schottischen Reformator John Knox, dem Erwecker Schottlands, da wissen wir von seiner Grabinschrift, da hat man ihm aufs Grab geschrieben, hier ruht ein Mann, der niemals das Angesicht eines Menschen gefürchtet. Die Ursache war sein Glaube. Von John Knox nichts anderes. Und Martin Luther sagt, alle Ängstlichkeit kommt vom Teufel, der Mut und die Freude von Gott. Ich möchte einfach einmal etwas Entscheidendes sagen über diese Angst. Ich krieg da kürzlich Besuch von einem Doktor sowieso, Dr. Inch, der leitet einen großen Betrieb, Wirtschaftsbetrieb, der weit ins Ausland reicht. Und dieser Mann, der ein kluger Mann, der kommt in einer hellen Angst. Er sagt, wir haben da einen Apparat in unserem Betrieb mit Strahlen. Und 4 meiner Angestellten müssen immer wieder in diesen Strahlenapparat hineinlangen mit ihren Händen. Was sie tun müssen, das habe ich als Laie nicht kapiert. Kurzum, der Mann hat gesagt, und jetzt habe ich die Vorschriften gelesen von diesem Apparat, die ich bis jetzt nicht beachtet habe. Und jetzt sind wahrscheinlich alle meine 4 Angestellten strahlengeschädigt. Was fange ich an? Meine Stellung ist kaputt. Mein Vermögen ist kaputt, wenn das der Fall ist. Meine Männer müssen jetzt zur Untersuchung, zur Strahlenuntersuchung. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich kann nicht mehr ruhen und rasten. Ich schaue mir den Mann an. Und dann sage ich, weißt du, der Teufel ist ein Angstmacher. Und der hat dich in eine unheimliche Angst hineingejagt. Wir sprachen denn darüber. Ich verstand ja nichts. Ich wusste nur eins, der Herr kann das alles zum Besten lenken. So war es auch. So war es auch. Am nächsten Tag hat er angerufen und hat gesagt, denkt ihr, ich habe die erste Nacht wieder geschlafen. Und jetzt hat sich alles aufgelöst in Wohlgefallen. Kein Strahlenschaden, nichts. Der Teufel ist der Angstmacher. Wissen wir das? Das sollten wir uns aufschreiben. Der malt schwarz in schwarz und grau in grau. Unglaube, alle Ängstlichkeit kommt vom Teufel. Der Mut und die Freude von Gott, Gottlosigkeit und Unglauben und Kleinglauben liefern uns unbarmherzig der Angst aus. Die Angst steigert sich bei Saul und dem Volk wie eine Lawine. Wo blieb der Glaub an den Allmächtigen? Wo war denn Samuel, der alte Samuel in unserer Geschichte? Ja, den hatte man abgesetzt. Aussichtsloser Kampf. Israel hatte keinen Mann. Der Feind steht da, ein gewaltiger Riese, ein unverwundbarer Riese, für jeden von uns viel zu stark. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Zweiter Abschnitt. Ein herrlicher Glaubenssieg. Vielleicht können wir doch dir ein bisschen aufmachen. Oder ist das mir so warm?
Nein,
das brauche ich nicht.
Ich brauche Luft.
Hätte geht los. Ein herrlicher Glaubenssieg. Ja, da müssen wir ein bisschen nachdenken, die dir hebt jetzt. Ah, ja. Das ist jetzt natürlich auf dem Band.
Das haben wir abgestellt.
Die Hausmeister wissen, wie man mit dem Tier umgeht, gell?
Ein herrlicher Glaubenssieg, der zweite Abschnitt. David sagt Psalm 18, Vers 30. Aufschlagen, Psalm 18, Vers 30. Das ist ein Wort gegen die Angst. Solche Worte müssen wir parat haben, wenn die Angst über uns kommen will.
Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen.
So, mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Und da kann ich auch Kriegsvolk zerschlagen. Er wird unsere Feinde untertreten, sagt der David. Einer mit Gott ist immer in der Mehrzahl. Immer. Die Menge ohne Gott ist ein verlorener Haufe. Hier ist unser Bild. Die Gemeinde der Gegenwart ist zum Kampf gerüstet. Epheser 6, Vers 12. Ein neutestamentliches Wort, Epheser 6, Vers 12. Gut, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, mit Gewaltigen, Mit Herren ein wohlgeordnetes Heer hat der Satan wohlgeordnet. Da gibt es mächtige und gewaltige und Herren. Und dann noch das Heer der bösen Geister. Wir sehen, wie der Feind Raum gewinnt um uns und da entdecken, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Auf den Vorschlag Goliaths soll die Angelegenheit durch einen Stellvertreter geregelt werden. Gib mir einen Mann. Wende Gott das Werkzeug, den David. Der König Saul, das Heer Israels und die Philister sollten sehen, was der Herr tun kann. Durch einen Menschen, der auf der Seite des Siegers stand. Immer schon waren die Einzelnen mit Gott die Sieger. Immer schon. Einzelne mit Gott. Ich erinnere nur auf des Karmels Spitze. Da war das Volk versammelt mit dem abtrünnigen König Ahab. Und da steht einer, der Elia. Und er ruft, entscheidet euch heute. Ist der Herrgott, dann ihm nach. Ist Baalgott, auf ihm nach. So stellt er also sein Volk und Ahab vor die Entscheidung. Wir wissen, wie der Sieg auf dem Karmel ausgegangen ist. Einer mit Gott, das ist Glaubenstat. Ich wurde noch erinnert an den Gideon aus dem Richterbüchlein, der mit seinen 300 Mann gegen eine Übermacht mit 120.000 angetreten ist. Und was war die Waffe des Gideon? Der Siegesruf, ich Schwert des Herrn und Gideon. Durch die Macht des Herrn siegte Gideon. Einer mit Gott. Lasst euch diese Betrachtung recht zur Glaubensstärkung dienen in dieser Stunde. Wir brauchen Glaubensstärkung. Einer mit Gott, Glaubenstat, von Gott geleitet. Wie kam der Sieg zustande? Wie? David zieht weg vom Riese Goliath. Hätte David seine eigenen Siegesmöglichkeit betrachtet und überlegt, dann wäre er unfähig dagestanden in seinem Hirtenrock. Keine Siegesmöglichkeit. Aber David hatte einen Blick, Freunde, und zwar einen Gottesblick. Gottesblick. Wir leiden sehr oft an dem verlorenen Gottesblick. Wo gucken wir denn nach? Wo? Wir leiden an diesem Blick, der Blick auf den Feind, der lähmt uns. Der Blick auf sich selbst, auf uns selber, macht uns verzagt. Der Blick auf das Volk macht unzufrieden, dass die auch so sind und so sind und nicht so sind. Ja, macht uns unzufrieden. B. David zieht weg vom Volk, von dem nichts zu erwarten ist. C. Er hört nicht auf Saul, der abratet. Aber hör, du kannst nicht als hilfloser Knabe dich mit dem kriegsgewohnten, bis an die Zähne bewaffneten einlassen, sagt der König Saul zu dem David. Wie wahr das ist, wie vernünftig war doch der Rat des Saul. Wie richtig war doch Sauls Rat. Und da singt der Dichter: Nicht menschlicher Rat noch Erdenverstand kann finden den Pfad ins himmlische Land. So richtig auch der menschliche Rat gewesen ist, aber nicht menschlicher Rat noch Erdenverstand kann finden den Pfad. Denn er verzichtet auf Kriegsausrüstung, damit niemand sagen kann, David war eben doch gut gerüstet. Er hat doch Sauls Rüstung getragen. Das wäre doch was. Jetzt kommt da einer raus, genauso glitzernd in der Sonne, in seiner Rüstung, bloß ein bisschen kleiner. Nein, nein. Der David kann keinen Schritt machen in dieser Rüstung. Und er legt ihn ab. Wir haben uns gefragt, wie kam der Sieg zustande? Er lässt sich nicht entmutigen durch die höhnischen Scheltworte seines Bruders Eliab, der ihm Vermessenheit vorwirft. Er sieht weg von diesem Bruder. Er hört auch nicht auf den faulen Hohn und Spott, nicht auf das Fluchen über David und seinen Gott. David denkt auch nicht an die Folgen an Niederlagen. Auch nicht. Ja, wenn mir aber Gott nicht hilft. Ja, wenn mich Gott aber doch hängen lässt. Ja, wenn's aber doch nicht Gottes Wille ist. Merken wir diese Einwände, die werden bei mir gleich kommen. Nächster Moment. Ja, wenn aber Gott doch nicht. David denkt überhaupt nicht, sondern der glaubt. Ich erwähne noch einmal den Missionar Nomensen, der Mann des Glaubens, der mit dem Sieg Gottes rechnete, als noch kein einziger Christ an dem Tobasee war. Er bat dann um Missionare, aber es müssen Menschen sein, die dem lieben Gott aufs Wort glauben, schreibt Nomensen. Die mit Gottes Wort wie mit Zahlen rechnen, die am Anfang der Schlacht sich schon des Sieges freuen. Solche Missionare braucht er. Das ist die Stellung des Davids. Sein Bruder Eliab war wütend auf David. Vers 28. Warum bist du hergekommen und wem hast du die wenigen Schafe überlassen? Du willst nur dem Kampf zugucken. Ich kenne deine Vermessenheit. Liebe Freunde, wie weit weg vom Glaubensweg ist dieser Eliab. Solche Leute kann der Herr nicht brauchen. Merken wir es? Von Eliab, sagt Gott, den habe ich verworfen. Den kann ich nicht brauchen. Der Eliab mit einem solchen Glauben, nein, den kann ich nicht brauchen. O, die Menschenmeinungen! O, wunderbar Gottes Ratschluss! Und dann erlauben wir Menschlein uns, den Gottes Ratschluss zu kritisieren. Was längst beschlossen ist, anzuzweifeln, darin liegt der Unglaube. Was in Ewigkeit schon beschlossen ist, da machen wir noch unsere Fragezeichen dahinter. Ist doch frech. Gott gegenüber. Eliab weiß überhaupt nicht, dass es gar keinen Kampf gibt. Es gibt gar keine Schlacht. Das sieht der Eliab nicht. Sieht er nicht. Wir haben überhaupt keine Vorstellung von Gottes Kampfführung. In was besteht nun die Kampfausrüstung Davids? In was? Zunächst viererlei Kampfausrüstung. 5 glatte Stöcke, eine Schleuder, eine unmögliche Ausrüstung gegenüber dem 3 Meter hohen, in Erz gepanzerten, stolzen, selbstbewussten Riesen. 5 glatte Stäule und eine Schleuder. O David, o David. B, in der Erfahrung des Glaubens, er antwortete Saul von seiner Lebenserfahrung. Dies wird nicht das einzige Mal sein, dass ich einen starken Feind begegne, Vers 33, als ich den Bären und den Löwen begegnete und ihn tötete, da habe ich Gottes rettende Kraft schon erfahren. Das war Ausrüstung des Glaubens. C. Seine Kampfausrüstung besteht in der Losung des Glaubens. Mich packte seine Ablehnung des Goliaths, als er sagte, du kommst zu mir mit Schwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaut. Freunde, was haben wir doch für eine Kampfausrüstung in unserem Glauben, der Name des Herrn Zebaut. Zebaut heißt Herr der Heerscharen. Rechnen wir doch mit den Heerscharen Gottes. Herr der Heerscharen. D. Seine Rüstung bestand in der Siegesgewissheit. Heutigen Tages wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich schlage und nehme dein Haupt von dir, dass alles inne werde, was da herumsteht, mein Volk und dein Volk und alles, dass alles inne werde, dass der Herr nicht hilft durch Schwert und Schild. Der David weiß, dieser Kampf ist nicht mein Kampf. Dieser Kampf ist ja, Herr, dein Kampf. Dein, nicht mein Streit, Herr, sondern dein Streit. Welch eine Spannung lag über den beiden Heere, als der Hirtenjunge auf den Riesen zuging. Und David tat einen Stein in seine Schleuder. Das ist uns hier so ausführlich berichtet, wie er in seine Tasche gelangt hat, wie er den Stein herausgeholt hat, wie er geschleudert hat und wie er den Riesen in die Stirne traf. dass der Stein durch seine Stirne fuhr und tötete ihn. Was am Morgen noch unmöglich schien, ist geschehen. Was vollbringt der Herr durch den Glauben eines Menschen? Eines Menschen. Weil dieser im Vertrauen das scheinbar Unmögliche tat. David macht die Niederlage völlig durch Enthauptung des Goliath. Er brachte das Haupt nach Jerusalem als Siegesbeute. Noch lange Zeit war auch das Schwert Goliaths in der Stiftshütte zu Not. Das lesen wir 1. Samuel 21, Vers 10. Das 21. Kapitel aufschlagen, Vers 10.
Der Priester sprach, das Schwert des Philisters Goliath, den du schlugst im Eichengrunde, das ist hier, gewickelt in einen Mantel hinter dem Lehmbruch. Willst du das und ihn sehen, denn es ist hier kein anderes als das. So. David sprach, es ist seinesgleichen nicht, gib mir's.
Als Andenken an den göttlichen Sieg aufbewahrt, wohin es wohl als Weihegeschenk gebracht worden ist. Gott kann, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Dritter Abschnitt. Das Bild unseres Glaubenskampfes. Wir sind versucht zu verweilen und zu vergleichen. Den Davidsohn Jesus Christus. Kolosser 2, Vers 15. Wir können es nicht mehr aufschlagen, aber uns merken. Kolosser 2, Vers 15. Er hat ausgezogen die Fürstentümer und die Gewaltigen und sie Schau getragen, der Davidsohn. Hat sie ausgezogen, öffentlich einen Triumph aus ihnen gemacht, schreibt der Kolosserbrief. Wie David öffentlich den Goliath besiegt und ausgezogen hat, einen Triumph aus ihm gemacht hat, öffentlich, so hat Christus den Satan ausgezogen, mit seinen Mächten und sich Schau getragen. Zur Schau gestellt, wie David stellvertretend war, so der Davidsohn Jesus Christus den Kampf für uns gekämpft, wie David der Allerverachtetste war, so ist der Davidsohn nicht einmal von den Seinen aufgenommen worden, Jesus Christus. So wie David von seinem Bruder gefragt wurde, warum bist du eigentlich hergekommen? So wurde der Davidsohn Jesus Christus vom hohen Priester gefragt, warum bist du eigentlich hergekommen? Wir kennen deine Vermessenheit, dass du behauptest, Gottes Sohn zu sein. Merken wir die Parallelen zwischen David und Jesus? Ein wunderbarer prophetischer Blick für uns. So tun wir diesen prophetischen Blick. Aber es gibt auch Anleitung für unseren Glaubenskampf. Das Bild des Glaubenskampfes jedes Christen. Der Kampf mit dem Riese Goliath in unserem Leben. Soll ich geschwind ein paar solche Riesen nennen? Der Riese Goliath der Angst und Verzagtheit. Es kann ein Riese sein. Der Riese Goliath der Sorgen. Oh, das kann ein Riese sein. Sorgen. Der Riese Goliath der Lieblingssünde, in unserem Leben, die nicht weichen will, der Riese Goliath. Der Riese Goliath der Menschenfurcht. Wenn die uns anfällt, dann geben wir kein Zeugnis mehr. Wenn Christus den Sieg über Satan gewonnen hat, dann können wir auch den Sieg gewinnen. Ich fasse zusammen. Erstens, David war vor allem geheiligt durch den Geist Gottes. Den brauchen wir. Darin liegt das tiefe Geheimnis. Als Samuel ihn salbte, geriet der Geist des Herrn über David von dem Tage an und fernerhin. Auch in unserem Leben gibt es keinen Glaubenssieg ohne Heiligen Geist. Bitte betet viel um die Gabe des Heiligen Geistes. Um den Geist des Glaubens, um den Geist der Liebe, um den Geist der Zucht. Ein siebenfacher Geist. Immer wieder brauchen wir ihn mit einer anderen Kraft. David kämpft im Namen Gottes. Und wir sollen im Namen Jesu stehen. Das haben die Apostel getan. Im Namen Jesu Christi steh auf und wandle. Die gingen im Namen Jesu. David kämpft nicht auf Menschenrat, sondern gegen alle Aufhaltungen, gegen alle wohlgemeinten Ratschläge. Und das vierte, David kämpft gestärkt durch die seitherigen Erfahrungen. Lasst euch auch immer wieder den Glauben stärken durch seitherige Erfahrungen. Die haben wir doch alle auch. Wir haben doch den Herrn schon erfahren. Lasst uns doch daran erinnern. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen. Zacharia 4, Vers 6. Sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Auch unser Glaubenskampf, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. So jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt. Er kämpfe denn recht. Lasst uns beten. Herr, Dank sei dir, dass du uns hineinblicken lässt in das Geheimnis des Sieges. Wie wir siegen können in unserem Lebenskampf. Lass uns daran immer wieder erinnert werden. Weil du auch dem Tod und dem Satan die Macht genommen hast. Du hast Leben und unvergänglich Wesen ans Licht gebracht. Preis und Anbetung sei dir. Herr, lass dich auch nicht unbezeugt an einem jeden unter uns. Segne uns diese Bibeltage aus deinem oberen Heiligtum. Gib uns Ausrichtung für den Kampf, der uns verordnet ist. Herr, einem jeden seine Kraft, einem jeden hast du zugeordnet, was es braucht und willst es jedem geben. Verherrliche deinen Namen. Amen.
Adolf Schindele hat uns mal ein Lied gelernt in der Jungschar. War einst ein Riese Goliath, gar ein gefährlicher Mann. Kennen Sie es?
Ja.
Hatte Dressen auf dem Hut und einen Klunkerbrand. und deinen Rock von Golde schwer. Wer zählt die Dinge alle her? Wer zählt die Dinge alle her? Hatte Knochen wie ein Gaul und eine freche Stirn und ein entsetzlich großes Maul und nur ein kleines Hirn. Ja, vielleicht kommen wir noch dazu, da müssen wir singen. Da kam der kleine David und vertraut auf seinen Gott. Wunderbar. Wagen wir es doch, auf diesen Gott zu vertrauen. Immer auf Gott zu vertrauen. Wie heißt es?
Das ist der beste Weg.
Das ist der beste Weg. Immer auf Gott zu vertrauen. Das ist der beste Weg. Ich möchte schnell noch ein paar Dinge bekannt geben. Um 11:30 ist heute Mittagessen. Um 11:30, weil wir ja noch auf den Berg wollen. Und wir können jederzeit auffahren, der Sessellift läuft auch über die Mittagszeit. Wir haben es mit der Küche also besprochen, um 11:30 Mittagessen. Ganz herzlichen Dank unserer Familie Friedrich, Sie haben uns die Namenliste vervielfältigt in Hinterlang und heute gebracht. Wir legen es da drüben auf, Sie dürfen es gerne mitnehmen. Und jetzt muss eine Entscheidung getroffen werden. Das Leben ist ja erfüllt von solchen Entscheidungen. Wir haben ja vor, dass wir morgen eine Tagesfahrt machen. Wir könnten einen Bus bekommen. Und wir haben ja zwei Dinge angepeilt, eigentlich drei. Und jetzt müssen wir entscheiden, ich muss noch vor Mittagessen anrufen in der Sache. Ich habe gedacht, wenn die Wieskirche geschlossen ist, das Kloster Ettal allein und ich weiß es nicht, wenn Sie trotzdem so entscheiden, ist Ihre Sache. Wir müssen uns jedenfalls entscheiden, ob wir die Fahrt machen über die Königsstraße zum Kloster Ettal, Wieskirche muss ausgeklammert werden, oder ob wir hineinfahren ins Walsertal. Wenn wir ins Walsertal fahren, hätten wir einen günstigen Preis. Es hängt damit zusammen, dass die Firma Commit auch im Walsertal ihre Auto hat. Wir bräuchten nämlich den Bus gar nicht für den ganzen Tag ausstellen. Das ist der Vorteil. Einmal sind wir hineingenommen in die Bergwelt und zum anderen brauchen wir den Bus nicht den ganzen Tag festhalten. Das verteuert die Geschichte. Wenn wir den Bus den ganzen Tag hätten, wir würden mit 10 Mark pro Person etwa durchkommen, wenn wir ins Walsertal fahren. Und zwar wäre folgender Zeitplan vorgesehen. Ich sage das jetzt einfach mal so, weil ich musste ja irgendwie mit dem Herrn Moren verhandeln. Wenn wir um 9 Uhr abfahren morgen früh, wären wir um 10 Uhr an der Kanzelwand. Dann hätten wir Zeit bis um 14 Uhr, müssten wir wieder unten sein. Dann wäre wieder ein neuer Bus da von der Firma Commit und würde uns um 14 Uhr abholen und nach Hirschegg bringen. Wir bräuchten also den... Der Weg ist nämlich gar ziemlich weit von Ritzel nach Hirschegg. Wir haben auch schon gemacht. Da brauchen wir gar keinen Bus. Aber das hat uns unheimlich geschlaucht damals. Ich erinnere mich dran. Dann könnten wir um 14 Uhr nach Hirschegg fahren, hätten 2 Stunden für Hirschegg. Da könnten wir also Kaffee trinken und ein bisschen uns umsehen. Um 16 Uhr würde der Bus uns wieder abholen, würde uns an der Walserschanze absetzen und wir könnten, alle die wollen, runterlaufen durch die Breidachklamm, nicht drauf, sondern runter, wäre nicht so beschwerlich. Und wir wären 17.45 Uhr wieder im Bus und würden in einer Dreiviertelstunde wieder heimfahren und könnten um 6:30 Nacht essen. Das wäre ein Plan. Und die kosten etwa 10 Mark. Ohne die Kanzelwandbahn, muss ich dazu sagen, und ohne Kaffee und ohne Eintritt Breilachklamm. Nur Fahrkosten. Jetzt muss ich von Ihnen wissen, weil wenn wir morgen den Bus wollen, müssen wir es jetzt entscheiden. Ich muss von Ihnen wissen, ob wir die Fahrt machen oder ob Sie die andere Fahrt machen wollen. Dann muss ich noch den Preis erkunden. Ich schätze, dass wir da so etwa um 17 Mark rechnen müssten für Fahrkosten, wenn wir das andere machen. Wer wäre dafür, dass wir die Sache Kanzelwand morgen in Angriff nehmen, also Walsertal und diese Richtung? Darf ich die Gegenprobe machen? Wer möchte lieber die andere Reise machen? Kloster Ettal und... Bitte? Jetzt muss ich bloß mal wissen, wer geht mit, wenn wir morgen fahren?
Wer geht nicht mit?
Nein, muss wissen, wer geht mit. Das ist für mich jetzt entscheidend. Wieder Hand hoch, wer mitgeht, dass ich das weiß. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Also es wird so etwa um 10 Mark kommen, die Fahrt, wenn die mitgehen, die sich jetzt gemeldet haben. Vielen Dank. Ja, und wir verabschieden unsere lieben Gäste wieder. Morgen sind wir also hier nicht zur Bibelarbeit am Vormittag, sondern am Abend. Wenn man es noch verkraftet, morgen Abend. Aber so ist geplant, übermorgen dann wieder normal um 10 hier. Wer sonst noch was zu fragen?